Liebe Gemeinde, in den letzten 10-12 Jahren musste ich leider recht häufig Besuche im Krankenhaus machen. Und wenn ich Patienten, und ihr wisst, dass meine Frau auch schon sehr lange krank ist, besucht werden, dann musste man dann immer in die oben gelegenen Stockwerke gelangen. Und manch ein Krankenhaus hatte so viele Stockwerke, dass ich dann ab und zu auch mal mit dem Fahrstuhl gefahren bin. Und diese Fahrstühle ganz nach oben zu den Patientenzimmern, die waren meist immer proppevoll. Und in diesen Fahrstühlen waren ganz unterschiedliche Menschen zu sehen, aber nur zwei Gruppen. Die eine Gruppe, das waren die Besuchenden, zu denen ich dann gehörte. Die hatten, wenn es kühl war, einen Mantel an, wenn es geregnet hatte, auch noch einen Regenschirm in der Hand und dann vielleicht einen Blumenstrauß und vielleicht auch das ein oder andere Geschenk. Und die andere Gruppe, das waren die, die einen Bademantel anhatten, die vielleicht auch eine Infusionsflasche mit sich herumschleppten oder auch Verbände trugen, durch die man sie zweifelsfrei eben als Patienten identifizieren konnte. Und die Besuchenden haben ja das Haus immer wieder verlassen können, unverändert, unversehrt und auch unangetastet. Die Kranken aber würden bleiben, ihre Therapie beenden und hoffentlich bald genesen entlassen. Und vor einiger Zeit habe ich mich mit jemand unterhalten, mit einem Christen unterhalten und mit ihm über die Bedeutung unserer sonntäglichen Gottesdienste einmal so ganz grundsätzlich besprochen. Und als ich mich mit ihm unterhalten habe, kamen mir genau diese beiden Gruppen von Menschen in den Fahrstühlen, die ich im Krankenhaus gesehen habe, so in den Sinn. Und deshalb möchte ich, dass wir unseren Gottesdienst, unseren sonntäglichen Gottesdienst einmal als Krankenhaus verstehen. Dort, genau dort will uns Jesus begegnen und sich unserer annehmen. Dort können wir jeden Sonntag von ihm auf Herz und Nieren sozusagen untersucht werden und auch therapiert werden. Dort können wir maßgeschneiderte Hilfe von ihm erwarten. Und im besten Fall gehen wir gestärkt und erfrischter nach Hause, als wir gekommen sind. Doch wir können auch als Besuchende kommen in den Gottesdienst. Tauchen ganz kurz in die Atmosphäre ein, schauen anderen zu, die ganz offensichtlich ja Heilung brauchen, holen uns vielleicht von Gott die Bestätigung für die kommende Woche ab und gehen aber dann unverändert wieder nach Hause, wie die Besucher im Krankenhaus. Jesus nimmt genau diese Thematik in einem Gleichnis auf. Und die Frage, die sich in diesem Zusammenhang für uns stellt, ist: Wollen wir uns von Gott untersuchen und heilen lassen? Oder bleiben wir vielleicht doch eher auf dem Besucherstuhl sitzen und meinen vielleicht, ich habe es ja doch nicht nötig? Aber bevor wir weiter darüber nachdenken, möchte ich uns in den Bericht aus dem Lukasevangelium mit hineinnehmen. Da kommt Jesus auch wieder zu Wort. Im Kapitel 18, in den Versen 10 bis 14 sagt Jesus genau dies. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser da. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich noch nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach: Gott, vergib mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Und dann sagt Jesus weiter: Der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben, im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Aber wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Soweit unser Text für heute. Schon am Anfang dieses Textes werden wir auf etwas aufmerksam. Die Pharisäer sind ja eigentlich Jesu Widersacher. Und von ihnen wird eigentlich nicht positiv berichtet. Ja, ich würde sagen, nie positiv berichtet. Dagegen gilt den Zolleinnehmern Jesu ganze Zuwendung. Sie arbeiten mit der römischen Besatzungsmacht zusammen, müssen von ihren Zolleinnahmen an den Stadttoren ihre Pacht für die Zollstation bezahlen und ihre Familien letztendlich durchbringen. Kein Wunder, dass sie oft mehr Geld einstreichen als vorgesehen und die Leute sozusagen betrügen. Und sie können schon von Berufswegen die Gebote Gottes nicht halten und haben praktisch ein Minuskonto bei Gott. Im Umgang mit ihnen zeigt Jesus so deutlich, dass es ihm nicht auf unser Konto, auf unseren Kontostand ankommt, sondern dass er seine Liebe vorbehaltslos schenkt, egal was da auf dem Konto los ist oder auf dem Kerbholz. Schauen wir uns die Protagonisten unseres Gleichnisses etwas genauer an. Der Pharisäer. Der Mann, der im Tempel betet und sozusagen Gottesdienst feiert, wird eigentlich beschrieben wie ein guter Christ. Er ist fromm und Gott dankbar für sein Leben. Er pflegt seine Gottesbeziehung und fastet sogar zweimal die Woche. Es ist ihm ein Anliegen, dass er Gott mit Leib und Seele nahe ist. Er kümmert sich um die Notleidenden. Seine Spenden gehen auch über das Übliche und Geforderte hinaus. Nach seiner Selbstdarstellung macht er eigentlich alles richtig. Und deshalb ist es nachvollziehbar, dass er dankbar ist und nicht wie die anderen zu sein scheint. Und wenn ich dann mal selbstkritisch auf mich schaue, ich danke doch auch Gott, dass ich in diesem Land lebe, dass ich meinen Lebensunterhalt aus eigener Kraft verdienen kann, nicht klauen muss, um meine Familie zu ernähren. Ich danke, dass ich nicht so verblendet bin, vielleicht wie manch anderer, und scheinbar die richtige Sicht auf die Welt habe. Nun ja, wenn ich so denke, dann kann ich schon auch ein Stück weit den Pharisäer in mir erkennen. Der Pharisäer dankt aus vollem Herzen, doch er wird unverändert den Tempel und den Gottesdienst verlassen. Denn Gott kann nicht in diesem Verhalten, in dieser Selbstwahrnehmung an ihm wirken. Denn er hat schließlich nur Hallo und Danke gesagt. Und danach hat er einfach weitergemacht wie bisher. Schauen wir uns den Zolleinnehmer einmal an. Der bleibt schon mit Abstand stehen. Er sitzt sozusagen in der letzten Kirchenbank. Auch sein Verhalten kann ich bestens nachvollziehen. Er traut sich nicht, in Richtung Gott zu schauen. Voller Scham schaut er vielmehr auf den Boden, denn er erwartet, dass Gott seine Lebensweise nicht gutheißt. Und seine Fehltritte sind ihm sehr wohl bewusst. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, warum ist der eigentlich dahin gekommen? Ich weiß, es ist ein Gleichnis, aber ich habe die Geschichte mal wirklich auf mich wirken lassen. Warum ist der überhaupt dahin gegangen? Voller Schuld, hat eigentlich nichts Gutes gemacht und geht trotzdem dahin. Muss mit der Missachtung der frommen Leute rechnen. Er ist dahin gegangen. Nun, ich denke, offensichtlich hat dieser Zolleinnehmer etwas erwartet, als er dahin gegangen ist. Im Krankenhaus, das sich Tempel nennt. Auch wenn er sich schlecht fühlt, hofft er im Stillen, dass Gott etwas an seiner Situation ändert. Vielleicht hat er Sehnsucht nach einer göttlichen Umarmung und einem Wort, das ihm zusichert, egal wie du bist, egal was du getan hast, ich lasse dich nicht fallen. Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich auch nicht, egal was du gemacht hast. Vielleicht hat er auch gehofft, dass er einen Impuls bekommt, sein Leben jetzt zu ändern. Er hat sich auf den Weg gemacht. Die Begegnung mit dem Zolleinnehmer Zachäus führte uns sehr anschaulich vor Augen, wie Jesus mit Menschen in zerbrochenen Situationen umgeht. Und er hat in Zachäus etwas bewirkt. Denn er gibt schließlich das, was er zu viel genommen hat, zurück und packt nochmal oben was drauf. Schaut es euch nochmal an, im Lukas-Evangelium im Folgekapitel, Kapitel 19, wird das nochmal sehr ausführlich beschrieben. Und vielleicht erwartet der Zolleinnehmer auch wirklich, dass Gott ihn in die Gemeinschaft der Glaubenden zurückholt und er nicht mehr auf dieser letzten Kirchenbank sitzen bleiben muss, sondern vorrücken darf und wieder aufgenommen wird in diesen Kreis. Nur ganz kurz, fast schon zwischen den Zeilen, erfahren wir, dass Gott genauso an ihm handelt. Er handelt so an ihm. Denn er entfernt die Steine, die dieser Sünder in seinem Herzen hat. Und hat ihm somit praktisch die Lasten seiner falschen Entscheidungen abgenommen. Und ließ ihn frei und unbeschwert nach Hause gehen. Das ist das, was Jesus tut, wenn du mit deinem Zerbruch zu ihm kommst. Und das spielt keine Rolle, was das ist. Jesus sieht dein Herz an und entscheidet danach. Und er macht dich frei, wenn du ihm das vor die Füße legst und bekennst. Ja, der Zolleinnehmer ging also als veränderter Mensch und geheilter Mensch wieder zurück in sein Leben. Aber er hat seine Geschäfte anders geführt als zuvor. Vielleicht hat er sich sogar irgendwann eine ganz andere Arbeitsstelle gesucht. Kann alles sein. Diese Beispielgeschichte in diesem Gleichnis von Jesus ist immer auch eine Mitmachgeschichte zum Mit- und Weiterspielen, wenn wir in unser eigenes Leben schauen. Die Frage ist doch, wie ich vom Pharisäer zum Zöllner werden kann, wenn ich in so einer Situation stecke. Der Pharisäer ist vielleicht so gezeichnet, dass ich mich mit ihm so ein Stück weit auch identifizieren kann. Und dennoch spüre ich die Not, die sich hinter seiner Person verbirgt. Er sieht nur sich selbst. Er will so bleiben, wie er ist. Er findet sich ja durchaus gut und stark und unangreifbar. Und was ganz schlimm ist, dass er vor seiner Selbstbespiegelung eigentlich den großen Fehler macht, dass er auch dann noch auf andere herabsieht. Ja, ich möchte kein Pharisäer bleiben, der nur auf Besuch bei Gott ist, sondern vielmehr mich wie ein Zolleinnehmer von Jesus verändern lassen. Und ich habe 4 mögliche Schritte, für mich zumindest, identifiziert und die auch richtig sind, diesen Weg zu gehen. Der erste Schritt, es ist gut, wenn ich mich selbst erkenne. Ich bin nicht besser als der Pharisäer, nehme selbstverständlich, dass es mir gut geht und Gott mir Gutes tut. Ich halte meine guten Taten für angemessen und erwarte von Gott Beifallklatschen für all dies. Ich schaue auf andere herab und komme leicht auf Gedanken, dass sie selbst schuld an ihrer Misere sind. Der Gottesdienst am Sonntag bestärkt mich, richtig zu sein. Ich höre das, was mich versichert, richtig und glaubensstark zu sein. Das sollten wir spiegeln. Und im zweiten Schritt sollten wir erkennen, dass wir in der Tat bedürftig sind. Mir ist klar geworden, in den vielen Jahren, denen ich Jesus schon folge, dass ich in allem abhängig von Gott bin. Ohne ihn, seinen Segen, seine Liebe, seine Geduld mit mir, wäre schon längst verloren. Er ist letztendlich dafür verantwortlich, in welches Nest ich hineingeboren wurde, welche Chancen ich im Leben erhielt und welche Kraft ich habe, um mich in dieser Welt einzubringen. Ich habe wirklich so wenig in der Hand. Und im Nu kann mein Leben vollkommen anders sein. Die Naturkatastrophen, die plötzlich über uns hereinbrechen, wir sehen das ja jedes Jahr mehr als genug. Da ist plötzlich alles weg. Da ist alles anders. Ich habe nichts in der Hand. Nichts. Der dritte Schritt. Ich schaue in meine Tiefen hinein. Denn in meinem Leben ist auch nicht immer alles heil und gesund. Und ich bin auch nicht immer für alles dankbar. Da gibt es Verletzungen, die andere mir zugefügt haben. Eine Frau erzählte einem Journalisten davon, wie sie immer wieder von Männern fallen gelassen wurde. Ein ewiger Kreislauf, der sie bitter gemacht hat. Da ist das Gefühl, nicht zu genügen. Ein Kind in einer Kindergruppe brachte das mal neulich in einer Dokumentation, die ich gesehen habe, so zum Ausdruck. Ich kann nicht Mathe und Deutsch kann ich auch nicht und im Sport bin ich auch nicht so gut. Eigentlich braucht mich niemand. Eigentlich braucht mich niemand. Da ist der Eindruck, immer auf der Verliererseite zu stehen. Und andere feiern ihre Erfolge und ich schaue immer nur zu. Andere bekommen tolle Jobs und ich hänge in meiner unbefriedigenden Arbeitssituation fest. Da ist auf der einen Seite die Selbstüberschätzung und auf der anderen Seite der jähe Fall, der mein Selbstbild zum Einsturz bringt. So viele Wunden können in meinem Leben sein, die nicht verheilt sind und dann ihr Eigenleben führen. Jesus ist es, der dich heute Morgen einlädt, dich von ihm behandeln zu lassen. Er kennt deine Tiefen und er will sie mit dir verändern. So will Jesus an dir handeln. Und dann wird es im vierten und letzten Schritt auch den Weg zurück ins Leben geben. Und wer von Jesus in seinen Tiefen, in diesen Tiefen seiner Seele berührt wird, der kann auch ein Wunder erleben, so vielleicht wie dieser Zolleinnehmer das erlebt hat damals. Und dann kann auch wieder Mut entstehen zur Veränderung. Und da kommen vielleicht auch wieder neue Perspektiven, neue Kraft ins Leben hinein. Und dann wird sich auch mein Dank verändern. Nicht mehr, weil ich so viel wert bin, sondern weil ich im Krankenhaus Gottes diese Hilfe erfahren habe, die ich gebraucht habe. Und dafür bin ich Gott zutiefst dankbar. Gottesdienst. Ich benutze mal zwei Worte. Gottesdienst an dir will dich verändern. Aber dazu musst du Gott in dein Leben einladen. Und manchmal ist das auch ein anstrengender Heilungsprozess. Aber diese Schritte musst du schon tun. Und dann wirst du Gottes Ja zu dir hören. Und wenn du das aufnimmst und als Medizin an dir wirken lässt, dann geschieht dieses Wunder der neuen Kraft, der neuen Perspektive, der neuen Hoffnung auch für ein Leben, das vielleicht bisher sehr belastend und ja, schwer war. Liebe Geschwister, mit dieser Erwartung komme ich jeden Sonntagmorgen hierher, in der Hoffnung, dass Gott so an mir handelt, weil ich das nötig habe. Jede Woche, jeden Tag. Und deshalb bin ich manchmal auch traurig darüber, dass manch einer das nicht versteht, was dieser sonntägliche Gottesdienst eigentlich ist. Da versammelt sich die Gemeinde Jesus um den Herrn herum. Und da will Jesus wirken. Und deshalb kann ich nur jedem das nahelegen, die Versammlung nicht zu lassen, wie wir das im Hebräerbrief ja auch immer als eine Mahnung so gelesen haben und auch verstehen. Gott will uns Gutes tun, auch in der wichtigsten Versammlung der Gemeinde, dem gemeinsamen Gottesdienst, in dem Gott mitten unter uns ist, zu uns redet und an uns, an dir und mir handelt. Amen. Amen.